Er schaut ab und zu mal vorbei, um zu gucken, wo denn sein Kommentar ausgestrahlt wird. Er konnte lange nicht mehr vorbeischauen, aber jetzt ist er da, nach über Jahren, nach über zwei mindestens Jahren. Der liebe, gute Albert Jörimann. Guten Tag, Herr Jörimann.
Guten Tag.
Wie ist es dir, wie ist es Ihnen unterdessen ergangen?
Nun, wie es wohl den meisten ergangen ist, wir sind stillgesessen, haben stillgehalten und geguckt, was da läuft und weiter nichts dazu beigetragen, bis am Schluss, dass wir uns impfen haben lassen. Aber das ist ja dann keine große Leistung mehr. Aber ansonsten wird das nicht viel anders gewesen sein als hier in Erfurt, nehme ich an.
Das heißt Tod, Verzweiflung, Isolation und Trauer und Frust?
Was mich oder was uns persönlich angeht, kamen Tod und Verzweiflung nicht so eng an uns heran. Wir haben das gelesen, wir haben davon gehört. Die Medien waren, die Nachrichten waren voll davon, das ist ganz klar. Aber direkt in unserem persönlichen Bekanntenkreis war das nicht so schlimm. Die gab schon ein paar Infektionsfälle, Isolationsfälle, aber sonst nicht, nein. Also das war eher abstrakt.
Abstrakt war die Isolation dennoch nicht, denn ihr seid ja Kulturmenschen. Du gehst viel raus ins Kino, ins Konzert, du siehst Menschen, triffst Menschen. Das war auch in Zürich nicht möglich. War denn Zürich tot?
Wenn man so will, ja. Also man hat natürlich alles auf Internet umgestellt. Insofern hat sich auch hier die große Verlagerung in die virtuelle Welt ereignet. Aber so das normale gesellschaftliche Leben, das kulturelle Leben, das hat natürlich ganz stark gelitten. Und ich kenne auch ein paar Kulturmenschen, die Kultur machen, die wirklich an den Rand der Existenz getrieben wurden. Es gab auch Unterstützungsmaßnahmen, ich nehme an, in Deutschland gab es die auch, aber es ist natürlich, erstens verging einige Zeit, bis die gegriffen haben, und zweitens, die persönliche Dimension ist dann je nach Lage nochmal etwas anderes. Also da gab es schon einiges an Verzweiflung, gerade bei diesen Leuten, Solo-Selbstständige, Kulturbetreibende und so weiter.
Mehr als Wohnen heißt ein Wohnprojekt, mehrere tausend Leute wohnen zusammen in einer ganz hervorragenden Wohnanlage. Wir haben letztes Mal, als ich bei euch war, darüber gesprochen, die Tragik der Allmende. Ist es jetzt eine Tragik, in so einem Wohnprojekt wie deinem zusammenzuwohnen und man darf sich nicht begegnen? War Corona das auch bitter für so ein, für gemeinschaftliches, solidarisches Wohnen?
Für das Wohnen selber nicht. Man hat ja doch verschiedene Formen gesucht und gefunden, um trotzdem den Austausch zu pflegen, einigermaßen mindestens im Rahmen des Hauses, in dem wir wohnen. Innerhalb dieses Projektes haben wir da schon auch Formen gefunden. Zum Beispiel während des ersten Lockdowns entstand irgendwann mal am Sonntagabend um 18 Uhr ein Hauskonzert, das im Gang stattgefunden hat, wo Klavier gespielt, Gitarre gespielt, gesungen und so weiter wurde. Und man hat sich ja dann trotz allem gesehen und gegrüßt, aber klar, die echten genossenschaftlichen und kulturellen Aktivitäten. Zum Teil fanden sie auch da virtuell statt, aber das meiste kam zum Erliegen, das ist klar.
Kultur und Genossenschaft, da muss ich unweigerlich an unseren Besuch vor einer halben Stunde denken, denn wir waren soeben im Klostergang im Kulturquartier Schauspielhaus. Das ist eine Genossenschaft, die ein Haus gekauft hat, und die Grundlage ist Begegnung und Kultur. Jetzt so ganz spontan, ist dein Eindruck, Radio Frei wird der ja mal hinziehen, wäre das für dich ein Grund, nach Erfurt zu ziehen?
Das kann ich nicht sagen, weil das sind nicht die kulturellen, sondern eher die familiären zwischenmenschlichen Beziehungen die Grundlage für solche Entscheide, also weniger die kulturellen Sachen. Aber ich kannte natürlich dieses Projekt schon seit längerem, auch aus den Kontakten mit Radio Frei, selbstverständlich. Jetzt aber das zu sehen, mal die ganze Hütte, die da steht, den Schauspielsaal, das ganze Haus, das war schon sehr eindrücklich, und ich bin ja extrem froh und gratuliere allen Beteiligten dafür, dass sie den entscheidenden Schritt mit der Gründung der Genossenschaft und dem Kauf der Liegenschaft getan haben. Das sieht ganz extrem attraktiv aus. Es ist im Moment sicher noch ein bisschen verlottert, aber es sind ja alle am Arbeiten, und ich bin extrem gespannt darauf, was da alles heraus und herumkriechen wird in diesem Haus. Sieht sehr gut aus, wirklich.
Du bist auch Genossenschaftler geworden, danke dafür. Es können natürlich immer noch mehr werden. Das wird ja hoffentlich auch ein politischer Ort. Kann Radio perspektivisch noch politisch sein?
Ja, Radio war schon immer politisch, das ist ganz klar. Die ganze Kommunikation ist eine politische Angelegenheit, die spätestens seit Donald Trump noch viel radikaler politisch geworden ist. Da muss ich da, glaube ich, auch noch ziemlich viel überlegen, was man macht. Welche Rolle das Radio, welchen Stellenwert das Radio in dieser Kommunikation hat, kann ich im Moment auch nicht so sagen. Ich persönlich bin da ein bisschen verunsichert, auch wenn ich sehe mit den neuen Medien. Wir haben heute ein bisschen auf Instagram und TikTok herumgespielt. Das hat ja auch eine Bedeutung, von der ich im Moment einfach absolut keine Ahnung habe, welchen Stellenwert sie einnimmt. Und das beeinflusst natürlich dann auch den Stellenwert des Radios, selbstverständlich. Aber vorderhand, glaube ich, bemüht ihr euch ja auch bei Radio Frei, dass ihr eine gewisse visuelle Präsenz habt. Und da haben wir schon einen wunderbar blühenden Widerspruch zwischen Radio und visueller Präsenz. Irgendwie schafft man diesen Spagat dann doch.
Wir konnten dich vor der Buga schützen, das heißt, oder wir haben es versucht, es ist uns nicht gelungen. Wir haben dich auch nicht vor dem Bauhausmuseum in Weimar schützen können, auch nicht vor einem Weimar-Besuch, auch nicht vor den Wahlplakaten, die ja aller Orten hängen. Also in Deutschland ist gerade Wahlkampf und du musstest die Sprüche lesen. Wie ist dein erster optischer Eindruck vom Wahlkampf, vom Bundestagswahlkampf?
Mein erster optischer Eindruck vom Bundestagswahlkampf war ein akustischer, nämlich das Warnhinweis meiner Begleiterinnen und Begleiter, dass die AfD-Plakate so hoch gehängt werden müssten, aus Eigenschutz, damit sie überhaupt hängen bleiben. Das fand ich schon mal relativ lustig und auch der Inhalt dieser AfD-Plakate mit der Forderung freie Radios oder freie Medien und zu diesem Zweck müsse man die GEZ Beiträge abschaffen. Das ist ja eine Logik, die wieder eine eigene Professur an irgendeiner einer Medienuniversität begründen müsste. Aber davon mal abgesehen, am stärksten haften geblieben ist mir eigentlich ein Wahlkampf der MPLD oder Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, glaube ich, heißt das, die gefordert haben, schützt den Thüringer Wald. Das war mir neu als Bestandteil der Weltrevolution, dass man den Thüringer Wald schützen muss, aber immerhin ist auch sehr schön ein Grund, sie zu wählen, ohne Zweifel. Dann ist mir aufgefallen, die Grünen haben ihre Plakate tatsächlich alle grün eingefärbt. Das ist sehr kühn von dem zuständigen Grafikbüro und von der zuständigen Politikleitung. Weiß nicht, ob das seinen Erfolg haben wird, aber auf jeden Fall, der Entscheid ist gefallen, ja. Und sonst, sind es weniger die Plakate als vielmehr die Ausgangslage insgesamt, die ich sehr spannend finde, zu der ich aber wirklich nicht in der Lage bin, eine Prognose abzugeben. Vor allem nicht eine, natürlich, die über die Prognose der etablierten Institute hinausgeht.
Dann gehen wir mal in die Weltpolitik. Es ist ja eine Pandemie, die im Moment tobt, die alles verändert hat, würde ich sagen, die unser Leben perspektivisch verändern wird und wieder ein Konflikt, der so alt ist wie, nicht wie die Menschheit, aber zumindest wie Afghanistan, nämlich dieser Konflikt, der ein Stellvertreterkonflikt ist. Sind wir noch im tiefsten Kolonialismus oder was ist das, diese Tragödie, die sich da gerade in Afghanistan abspielt?
Also Kolonialismus, da sind wir sicher nicht drin, auch wenn gewisse koloniale Muster schon vor dem Kolonialismus bestanden haben und auch jetzt sich weiter in die Zukunft hineinziehen werden. Das, denke ich, ist klar, solange es solche Disparitäten gibt auf der Welt. Aber Afghanistan dünkt mich fast ein bisschen ein Fall für sich. Auf eine Art muss ich sagen, dass ich die Afghaninnen und vor allem die Afghanen, natürlich sind vor allem Männer, bewundere. Die haben jetzt doch zwei Weltmächte zu Fall gebracht oder die ganze internationale Militärkoalition mit der NATO überstanden. Das ist doch eine Leistung, das unabhängig davon, ob man jetzt ein Fan ist von Taliban oder nicht. Aber es zeigt doch, dass die Bevölkerung sich mit Händen und Zähnen und Klauen und was ihnen überhaupt zur Verfügung gestanden hat, gewehrt hat gegen diese Präsenz und letztlich Erfolg hatte. Ich denke, die Taliban sind doch die authentischeren Vertreter der Bevölkerung, als das zuvor die Regierungen waren und natürlich vor allem die Eingreiftruppen aus Amerika und später noch aus Europa. Also ich persönlich bin ja froh, dass dieses Engagement jetzt vorbei ist. Es ist 10 Jahre zu spät vorbei, auch laut Fahrplan der Amerikaner, deren Ziel es ja war, Osama Bin Laden da irgendwie zu fassen. Und den haben sie ja vor 10 Jahren gekriegt. Also die sind 10 Jahre zu lange geblieben. Und der Erfolg ihrer Intervention, das sieht man jetzt, wo der steht. Ich bewundere die Afghanen, die kritischen Probleme, vor allem im Bereich der Frauen und der Frauenrechte, die natürlich uns jetzt alle zu Recht, völlig zu Recht beschäftigen. Ich fürchte, das wird man im Moment oder in den nächsten Jahren, sagen wir es mal so, im Land selber angehen müssen. Vielleicht gibt es da ein paar Unterstützungsmöglichkeiten von außen, aber grundsätzlich muss diese Diskussion mal in Afghanistan weitergetrieben werden. Ich meine, wir haben diese Probleme mit den Frauenrechten ja zum Beispiel auch in Saudi-Arabien und dort haben wir uns halt auch daran gewöhnt. Die Amerikaner sind dort auch nicht einmarschiert, um die Frauenrechte zu erzwingen. Also insgesamt ist es halt so, wie es ist. Die Pandemie, die du angesprochen hast, das hoffe ich, denke ich, die geht dann irgendwann wieder vorbei. Bis zur nächsten, selbstverständlich, aber das kann gut wieder 100 Jahre dauern. Vielleicht dauert es auch kürzer, aber vielleicht dauert es eben auch 100 Jahre. Insgesamt habe ich den Eindruck, dass das wichtigste Ereignis in dieser Pandemie, die Verschiebung in die Virtualität, ist, die hier ganz extrem beschleunigt wurde. Und was das wiederum für Konsequenzen hat auf das Wirtschaften, auf die Gesellschaft, auf die Verteilung, Stichwort Amazon und Internet, auch da müssen wir uns noch weitere Gedanken machen.
Nochmal schnell zur Weltrettung. Also wir sind mitten in der Klimakrise drin. Wir haben eben das Gespräch mit Tomasz Konitsch gehört, der gesagt, also im Kapitalismus, im derzeit existierenden, real existierenden Kapitalismus ist das Klima nicht zu retten. Mit diesem Wachstumszwang geht es nicht. Es braucht eine Transformation. Kannst du uns ganz kurz das Rezept zur Weltrettung, also wie retten wir den Planeten, wie retten wir uns und welches Wirtschaftssystem müssen wir installieren, damit es funktioniert? Also in wenigen Worten ist ja einfach, oder? Also nach vielleicht noch den Nahostkonflikt, aber das erstmal zuerst.
Ja, das ist ja ganz einfach. Wir müssen Pyramiden bauen. Pyramiden bauen oder Mauern. Ich habe eigentlich immer vorgeschlagen, dass wir Mauern bauen. Damit beginnen im Norden von Erfurt. Aber gut, wieso Pyramiden bauen? Aus dem einfachen Grund, weil die Produktivität unterdessen so weit ist, dass es eigentlich keine kapitalistische oder anders geartete Arbeit zur Wertschöpfung braucht. Das ist jetzt natürlich sehr grob gesagt, denn es braucht selbstverständlich weiterhin Arbeiten und Aktivitäten, sei es im Bereich der Programmierung oder was auch immer. Aber grundsätzlich ist die Versorgung der Welt, der Menschheit mit Gütern des täglichen und des nicht täglichen Bedarfs einfach gesichert. Bräuchten wir uns eigentlich damit nicht mehr zu beschäftigen und deswegen müssen wir an die anderen Sachen des Lebens denken und beginnen, Pyramiden zu bauen. Pyramiden, die ungefähr die gleiche Funktion hätten, übrigens wie das Kulturquartier. Pyramiden im Sinne von Kulturquartier.
Du bist ja unbelehrbar, also man kann dir sagen, rohes Schweinefleisch ist schlecht, die Bratwurst ist schlecht für dich deinen Körper, für dein Karma und selbstverständlich ist es nicht gut, so viel Fleisch zu essen. Dennoch widersetzt du dich den guten Ratschlägen, den Hinweisen von guten Menschen und hast dennoch wie viele Würste verzehrt? Ich konnte ja nicht mitzählen, Thüringer Rostbratwürste. Ich hoffe, du wirst antworten mit Scham in der Stimme.
Das stimmt. Ich habe leider bei diesem Aufenthalt viel, viel, viel zu spät mit der ersten Rostbratwurst begonnen. Tatsache ist, dass das erst am Samstagabend der Fall war und da habe ich zwei verspiesen und am Sonntag gab es dann noch eine. Aber was die gesundheitlichen Aspekte angeht, so muss ich sagen, dass ich mit meinem Körper ein Abkommen getroffen habe und das heißt, Schweinehack und Rostbratwürste sind ausgezeichnete Lebensmittel, die man einfach im richtigen Ausmaß verzehren muss.
Lieber Albert Dürrenmann, ich hoffe, dass nicht wieder so viel Zeit vergeht, bis wir uns wiedersehen und hören. Ich bedanke mich und ansonsten jeden Dienstag zwischen 8 und 10 aus neutraler Sicht. Tschüss, lieber Albert.
Vielen Dank und ja, ich hoffe auch, dass es nicht mehr so lange dauert. Auf Wiedersehen, vielen, vielen Spaß, schönen Tag.